An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Sie brennen für die Notfallrettung, Notfallmedizin oder Notfallpflege und sind neugierig, wie in anderen Regionen oder anderen Teams mit Notfallsituationen umgegangen wird. Wir vermitteln bundesweit Einsätze in Rettungsdiensten und Notaufnahmen. Schauen Sie im Anschluss einfach in die Shownotes. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Navid Azad und Justus Wolf zum Thema Notfallsituationen, wie du ruhig und fokussiert bleibst. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier mit zwei jungen Kollegen zusammensitzen darf in Mettmann. Es ist irgendwie lustig, dass wir hier uns getroffen haben, aber es gab bestimmte Überschneidungen. Justus, du warst schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Ich durfte dich treffen auf dem Kongress der Degina. Du bist ja auch eine sehr spannende, schillernde Figur, finde ich. Zum Beispiel, dass du über die Bundeswehrmedizin studiert hast.
Genau, ich bin Quereinsteiger bei der Bundeswehr. Das heißt, ich habe ganz normal Zivilmedizin studiert an der Charité und danach bin ich dann sehr ungeplant, zur Bundeswehr gekommen. Habe mich für 3 Jahre verpflichtet und bin gerade da im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, mache da Anästhesie mit der Notfallmedizin im Herzen.
Und wir wollen sprechen über das Thema, wie man denn fokussiert und ruhig bleibt in Notfallsituationen. Bevor wir mit dem Thema anfangen, müssen wir aber den zweiten Gast hier noch willkommen heißen und ihn bitten, sich vorzustellen, nämlich den Navid. Navid, du warst noch nicht bei uns im Podcast zu Gast. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
Ja, sehr gern. Erstmal einen schönen Tag an alle. Mein Name ist Navid Azad. Ich bin frisch gebackener Arzt seit diesem Jahr. Während meines ganzen Studiums habe ich als Rettungssanitäter gearbeitet und war viel als notfallmedizinischer Tutor oder Instruktor tätig. Bin aktuell für einen Forschungsaufenthalt am Unispital in Basel und was sehr viel meiner verbleibenden Freizeit füllt, ist, dass ich auch als Sprecher oder als einer von zwei Sprechern der Young Degina aktiv sein darf.
Cool, genau. Also was wir uns heute vorgenommen haben, ist zu besprechen, wie man in Notfallsituationen ruhig und fokussiert bleiben kann. Wenn ich selber meine ärztliche Tätigkeit reflektiere, dann ist es zwar in meiner Fachrichtung nicht so häufig vorgekommen, dass es so richtige bedrohliche Notfälle gab, aber die gab es natürlich und das war immer sehr unangenehm für mich. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass in solchen Notfallsituationen, Reanimationen zum Beispiel, alle rumgelaufen sind wie die aufgescheuchten Hühner. Und es gab, es gibt ja Abläufe, ne? Also eigentlich Abläufe, die klar festgelegt sind, aber trotzdem sind viele Sachen schiefgelaufen zum Beispiel. Ne? Also jetzt Pflegepersonal, Koordination von Pflegepersonal, von ärztlichem Personal und so weiter. Insofern ist das gar nicht trivial, was wir hier besprechen wollen. Und ja, vielleicht können wir uns dem einfach mal nähern, diesem Thema. Was ist denn aus eurer Sicht so das Hauptproblem in solchen Notfallsituationen?
Das ist genau die richtige Frage, die du stellst. Und ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die extrem wichtig sind, einmal zu verstehen im Vorhinein. Und die haben bei mir persönlich im Kopf, also das war ein totaler Gamechanger. Also einmal, Stress an sich, das wird ja immer negativ konnotiert. Aber eigentlich brauchen wir Stress, um richtig funktionieren zu können. Ja, also wenn wir zu wenig Stress haben im Arbeitsalltag, dann sind wir so, dann sind wir gelangweilt, ne? Dann passieren so Routinefehler. Und wir sind, wenn das langfristig sich weiterzieht, sind wir irgendwann im Bore-out. Wenn wir das andere Extrem betrachten, dann, das ist das, was du beschreibst, ne? Alle wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegend laufen. Dann bin ich natürlich in einem, also hohe Herzfrequenz, ne, motorische Skills werden weniger, ich habe weniger kognitive Ressourcen. Das will ich auch nicht erreichen. Ich will eigentlich diesen Sweet Spot in der Mitte haben. Und was da ganz interessant ist, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, also der erste Punkt, Stress ist nicht nur negativ, sondern wir brauchen ein bisschen Stress, um funktionieren zu können und um Leistung zu bringen. Und zweitens, Stress gibt es als Eu und als Distress. Und wenn wir uns mal anschauen, wie unser Körper reagiert auf Stress, also wenn ich dir mal eine Frage stellen darf, wie merkst du denn in deinem Körper, dass du Stress hast? Also was an deiner Physiologie, was verändert sich da für dich?
Also ich merke, dass zum Beispiel meine Hände anfangen zu zittern ein bisschen, dass mein vegetatives Nervensystem anspringt, ja, also und was ich merke, ist, dass mein Gedankengang sich total einengt. Also ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so die Ressourcen, die ich sonst normalerweise hätte, wenn ich in Ruhe nachdenken könnte.
Genau, und das, was du beschreibst, ne, mit auch dann noch schneller Herzschlag und schnelle flache Atmung und so weiter, Schwitzen, ne, irgendwie komisches Gefühl im Bauch, das ist das, was wir als Stress interpretieren im Körper. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie geht's dir denn, wenn du im Vergnügungspark bist, auf der Achterbahn, wenn du begeistert bist, wenn du positiven Stress hast, dann ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Was dein Körper macht. Und genau da können wir ansetzen und da können wir schon, bevor wir in solche stressigen Situationen kommen, Notfallsituationen, können wir diese physiologischen Trigger, die uns unser Körper liefert, die du gerade beschrieben hast für dich, die können wir umdeuten im Kopf und können sagen, das ist jetzt nicht Stress und ich habe Performance-Druck und das geht alles schief und ich bin eben nicht gewachsen, sondern ich kann das positiv umdeuten. Damit sind wir schon bei der ersten Sache, die absoluter Gamechanger ist, nämlich, dass man positiv solche Situationen reframed. Ne? Immer wenn ich einen schnellen Herzschlag habe, wenn mir die Hände zittern, wenn ich anfange zu schwitzen, dann weiß ich, okay, jetzt geht's los, jetzt bin ich im Performance-Modus, jetzt klappt alles und ich habe Bock, ich bin begeistert und los geht's in die Notfallsituation.
Verstehe ich total gut, Reframing, aber wie mache ich das? Also sag ich mir das einfach ganz oft, dass es jetzt so ist? Oder also das muss ich üben, nehme ich an.
Also ich bringe mal vielleicht ein alltäglicheres Beispiel. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Eisbader und Eisduscher und ich finde das Eisduschen, also verkörpert so sehr schön. Es ist, wenn man das noch nie gemacht hat und sich unter eine eiskalte Dusche stellt, das kann man sich ja mal vorstellen, man steht morgens auf, ist ein bisschen müde vor dem Frühdienst vielleicht und stellt sich unter wirklich eine eiskalte Dusche. Es ist erstmal total unangenehm, wenn man darauf nicht vorbereitet ist und man will wahrscheinlich gar nicht unter die Dusche. Aber wenn man das versteht als eine gewisse Art von Herausforderung, vielleicht auch durchschaut, dass man dabei seinen Körper ein Stück weit desensibilisieren kann für den Reiz, dass man diese Herausforderung ganz bewusst mitnehmen kann, zum Beispiel den Atmen zu kontrollieren, den Gedankengang zu kontrollieren, diesem Fluchtinstinkt zu widerstehen, ja, dann kann daraus irgendwie eine angenehme Herausforderung werden. Und tatsächlich, um ein bisschen die Brücke zurückzuschlagen, vielleicht zur Klinik oder zur Praxis, zur Notfallsimulation, zu Notfalleinsätzen. Oft, wenn ich es mit Studierenden zu tun hatte, die noch nie in Notfallsituationen waren und ich so Vergleiche gebracht habe, wie man sich das vorstellen kann oder was sie vielleicht gleich erwartet, habe ich tatsächlich diese Eisduschen-Vergleiche gebracht oder auch zum Beispiel, dass ein starker Wind weht und dass irgendwie große Unruhe aufkommt. Und ich glaube, du hattest ja gefragt, quasi was einem das jetzt bringt, diese Gedanken hier. Und ich glaube, tatsächlich ist der erste Schritt, das erstmal zu durchschauen. Also im Prinzip auf eine Metaebene zu kommen und zu verstehen, okay, ich stehe hier gerade unter der Eisdusche. Der Patient vor mir, die Patientin ist plötzlich kritisch. Ich bin überfordert. Überhaupt den Schritt zu machen, zu verstehen, dass man in der Situation ist, ist, glaube ich, der Anfang, dass man sich dann auch Strategien überlegen kann, wie man damit jetzt funktional umgehen kann.
Genau, und das ist ja der erste Schritt, ne? Also ich muss erkennen, wie Navid gerade gesagt hat, ich muss erkennen, ich bin in der Situation, ich muss das immer feststellen und das ist mein Trigger. Und nach diesem Trigger kann es dann sein, wenn man ungeübt ist, dass dann negative Gedanken folgen zum Beispiel, ne? Und wenn man diesen Trigger aber erkennt und danach selber, also positiven Self-Talk macht, ne, irgendwie, ich habe das, ne, ich habe dafür trainiert, ich kenne mich aus in der Maßnahme, ich schaffe das, ich kriege das hin, gibt auch Triggerworte, die man nutzen kann. Also bei mir persönlich, weiß nicht, hast du eins, Navid, hast du so ein Wort, also manchmal machen wir das so in der Notfallmedizin, dass man, bei mir im Kopf ist das Go. Ne? Also wenn ich in einer kritischen Situation bin, dann mache ich so dieses Om-Zeichen vom wie bei der Meditation auch und dann ist es so ein Go und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich im Modus. Und was wir ja gerade etabliert haben, ist, dass Stress subjektiv ist. Ne? Also wir können unser Stresslevel, können wir justieren im Kopf und das das haben ja schon die Stoiker vor ein paar tausenden Jahren mitbekommen, dass alles, was uns passiert, ist erstmal neutral und erst in unserem Kopf werten wir, ist das positiv, ist das negativ, ist das Eustress, ist das Distress, und genau da können wir ansetzen. Und für mich persönlich ein richtig guter Faktor oder eine Methode, die ich auch regelmäßig anwende, sind so Atemübungen. Das habe ich jetzt auch vor dem Podcast zum Beispiel ein bisschen gemacht. Da gibt es zwei verschiedene Atemübungen, die ich eigentlich am meisten nutze. Das eine ist Box Breathing, dass man 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen und 4 Sekunden wieder halten. Damit kann ich mich fokussieren. Das ist eine Technik, die nutzen von Militärspezialkräften über HochleistungssportlerInnen bis hin zu NotfallmedizinerInnen. Und das andere ist, also im Englischen nennt sich das Physiological Sigh. Das heißt, ich atme immer tief ein und dann nochmal so ganz am Ende, wenn ich schon tief eingeatmet habe, atme ich nochmal schnell ein, dass sich die Lunge richtig füllt, und dann langsam aus. Das ist was, das machen Kinder sozusagen auch schon intuitiv. Also wenn du dir vorstellst, hast ein Kind, was weint, und du beruhigst es oder es möchte sich selbst beruhigen, und dann ist das ja häufig so ein Weinmuster, ne? So ein, ja. Ne? Also die machen diese Physiological Sigh sozusagen, ne? Um sich selbst zu beruhigen. Und da gibt es Studien aus Harvard unter anderem, die zeigen, dass das Stresshormone senkt und dass das die Herzfrequenz senkt und die Herzfrequenzvariabilität erhöht. Also alles Faktoren, die zeigen, dass unseren, wenn wir im Stress drin sind, kann das eine Technik sein. Einfach nur so 3 von diesen Physiological Sighs und man ist wieder ein bisschen besser auf seiner Baseline.
Ja, jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wir haben ja eine relativ breite Zielgruppe, oder? Also gerade im Podcast wird ja weit über die Notfallmedizin hinaus gehört. Und da werden sicherlich Menschen dabei sein, die eher weniger in Stresssituationen sind oder noch nicht so viel Erfahrung haben. Und jetzt haben wir hier über Eisbaden und Atemtechniken und so weiter geredet. Ich glaube, es ist aber, auch wenn es im ersten Moment ungewohnt klingt, wirklich wichtig, zumindest aus unserer Perspektive, anzuerkennen, dass ein Teil von Notfallmedizin oder diesem Umgang in Stresssituationen wirklich auf dieser Ebene sich abspielt, also im Bereich von Metakognition, Selbstkontrolle, physiologischen Prozessen. Und ja, ich will einfach nur noch mal explizit machen, dass das nicht irgendwie unernst gemeint ist, sondern ganz ernst gemeint, dass in Notfallsituationen, wir beide jedes Mal, wir merken, Stress kommt auf, wir könnten gleich gestresst sein, wir sind schon gestresst, versuchen diesen Stress für uns und auch für unser Team explizit zu machen und darauf Strategien zu finden, die gar nichts mit jetzt Textbook, Lehrbuch, klinischen Inhalten zu tun haben.
Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich das kurz sagen darf, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil als Notfallmediziner, als Notarzt, als Intensivmediziner habe ich natürlich viel häufiger mit solchen Notfällen zu tun und werde mich wahrscheinlich auch zu Hause hinsetzen und denken, okay, das ist was regelmäßig wiederkommt, deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen. Jemand, der vielleicht auf einer neurologischen Reha-Station arbeitet oder so, kommt das nicht so häufig vor, vielleicht einmal im Monat oder vielleicht sogar noch seltener. Und ich glaube, da ist natürlich das große Problem, wenn dann plötzlich ein Notfall vorliegt, ist es extrem schwer, dann sich zu kontrollieren und eben solche Maßnahmen zu ergreifen.
Und ich glaube, ein großer Faktor, der Stress bereitet in der Notfallsituation, den man so nicht gewohnt ist, ist Unsicherheit. Ne? Also ganz viel in Notfallsituationen ist ja einfach Unsicherheit. Ich weiß nicht, was der Patient hat. Der Druck ist scheiße, die Atemfrequenz ist hoch. Ne, Patient ist nicht ansprechbar und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Das ist ja so einer der größten Stressoren, die wir haben. Und ich glaube, in der Notfallmedizin sind wir gut darin, mit dieser Unsicherheit zu arbeiten. Weil wenn wir in der Notfallmedizin warten, bis alle Informationen da sind, dann wissen wir sicher, Patient ist tot. Ja, also wir müssen uns eigentlich die ganze Zeit nur Zeit erkaufen. Also wenn wir jetzt so Schockraum-Szenario und nicht Hausarztpraxis-Notaufnahme, die wir ja natürlich auch manchmal haben, denken. Also im Schockraum, wir wollen uns Zeit kaufen, wir wollen einfach Dinge tun, die mir mehr Zeit kaufen, um mehr Informationen einholen zu können. Also Traumapatient kommt rein, wir wollen wissen, wo blutet der Patient natürlich, aber das kriegen wir nicht direkt raus. Deswegen nutzen wir Algorithmen und Heuristiken nach dem Motto, okay, kritischer Traumapatient, der kriegt 2 Zugänge, der kriegt Blut abgenommen, der kriegt Sauerstoff. Ne? Und dann geht er in Damage Control Surgery. Ne? Und in der Damage Control Surgery mache ich den Bauch auf und gucke so ein bisschen nach, wo es blutet. Aber ich will erstmal überall Bauchtücher reinstopfen, um mir Zeit zu kaufen. Ne? Blutprodukte transfundieren. Das heißt, wir haben so ein großes Ziel, um das auf die Metakognitionsebene zu heben von Navid. Wir haben ein großes Ziel, wir wollen dem Patienten das Leben retten, wir wollen die Blutung stoppen, aber wir brechen das runter auf ganz kleine Ziele erstmal, die wir erreichen können und nehmen uns dadurch ein bisschen diesen großen Stressfaktor, ich weiß nicht, was los ist und der Patient soll ja eigentlich geheilt werden.
Ja, aber ich finde es wichtig, das nochmal zu unterstreichen, dass man sich durchaus vorbereiten kann und vorbereiten muss auf solche Situationen und dass es eben solche Maßnahmen gibt, die jetzt erstmal vielleicht klein sich anhören, also wie du es sagst, das Eisduschen oder Breathwork oder dieses Verfahren des Reframings, aber das sind ja alles kleine Puzzleteilchen, die einem auch sonst im Leben ja sehr viel helfen können, ne? Also kann ich mir vorstellen, dass das auch ja in anderen Situationen oder grundsätzlich als Maßnahme für einen selbst, was jetzt Resilienz oder Stressmanagement betrifft, durchaus hilfreich ist. Und deswegen, also diese drei Verfahren, die ihr schon genannt habt, finde ich total hilfreich und trotzdem ist das was man regelmäßig machen muss. Ne? Also das ist nichts, was man jetzt mit einem Mal machen kann oder schon kann und anwenden kann, richtig?
Total, und ich will das Wort gerade aufgreifen, weil du es so schön genannt hast. Also du hast Resilienz gesagt. Wenn wir noch einen Schritt weiter denken, dann gehen wir von Resilienz weiter in Richtung Antifragilität. Das ist kommt von einem Buch, was ich mal gelesen habe, Nicholas Taleb, Antifragility. Resilienz bedeutet ja, ich habe einen Stressor, ich habe einen Stressfaktor und danach komme ich wieder zu meinem Ausgangszustand zurück. Antifragilität bedeutet, ich gebe dir jetzt hier... Du siehst gut aus, also ich sag mal 20 Kilo Gewicht für Biceps Curls. Dann machst du Gewichtstraining, hast kleine Muskelfaserrisse. Und was passiert? Der Muskel regeneriert sich ja nicht nur, sondern er wächst. Das heißt, der Muskel kommt stärker daraus hervor am Ende. Was passiert, wenn ich dir eine Impfdosis gebe oder wenn du dich ansteckst mit einer Krankheit? Der Körper kommt stärker daraus hervor. Ne? Das Immunsystem ist gestärkt. Das ist Antifragilität und das ist eigentlich das, was wir auch trainieren, wenn wir im Simulationssetting arbeiten oder wenn wir allgemein im Job, wo auch immer, nicht nur in der Medizin arbeiten. Wir werden mit Stressoren konfrontiert und solange wir dieses Optimum an Stress haben, das heißt der Stressor unsere Möglichkeiten matcht, dann kommen wir stärker aus der Situation heraus.
Ich hatte gerade von drei Aspekten gesprochen. Du hast aber noch zwei andere Sachen schon angesprochen oder ihr beide habt das schon angesprochen, nämlich das Wahrnehmen, dass ich gerade in so eine Stresssituation komme, dass es zu einer Stressreaktion in meinem Körper kommt und natürlich auch diese festen Abläufe, die es gibt. Also das ist ja auch was einem Sicherheit gibt. Ich glaube, wenn man erstmal über diesen ersten Schreck hinwegkommt und dann anfängt zu funktionieren und nach dem ABCDE-Schema oder so zu arbeiten, dann ist das ja was man vielleicht auch schon häufig gemacht hat und was einfach schon festgelegt ist, ohne dass ich mir da Sorgen machen muss, oder?
Genau, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke, es ist durchaus legitim, dass wir eben damit beginnen, also mit uns selbst anfangen und uns Gedanken über uns selbst machen, wie wir als Individuen reagieren in Stresssituationen, aber am Ende geht es ja doch irgendwie um die Patientenversorgung und um konkrete klinische oder prähospitale Situationen. Und also jetzt zwei Bausteine, einmal das Erkennen und dann ein quasi algorithmisches oder automatisiertes Abarbeiten von Situationen, wie du es geschildert hast, würde ich aufgreifen. Das Erkennen, da gibt es, ich glaube, es gibt einen relativ griffigen Score, der ist irgendwie halb ernst, halb lustig gemeint. Am Ende vom Tag ist er doch eigentlich ernst. Justus weiß schon, was jetzt kommt. Das ist der Looks-like-Shit-Score. Das ist ein dichotomer Score, der kann 0 oder 1 betragen. Entweder the patient looks like shit or he or she doesn't. Also in Bezug auf krank sein. Das ist einfach der Ersteindruck beim Betreten des Zimmers. Eyeballing, ich sehe, der Hautkolorit ist grau-blau, die Atemfrequenz ist irgendwie jenseits von 30. Der Mensch fixiert mich überhaupt nicht mit seinen Augen, wenn ich zur Tür reinkomme. Da kann ich schon davon ausgehen, dass es jetzt, um in diesem Sprech zu bleiben, patient looks like shit. Ich denke, es ist klar, es ist nicht für den expliziten klinischen Alltag gedacht, aber es macht sehr griffig, worum es geht. Es geht darum, diffuse Ersteindrücke, zu denen, denke ich, jede Klinikerin und jeder Kliniker in der Lage ist, sie zu sammeln, explizit zu machen. Also es kann darin resultieren, dass man beim Betreten des Zimmers laut kommuniziert, hey Team, der Patient ist kritisch. Dann sind alle auf einem anderen mentalen Zustand, als wenn man so ein bisschen rumtrödelt und halt mal ins Zimmer reinkommt und mal schaut und vielleicht mal das Fenster aufmacht, weil es nicht so angenehm riecht. Das also wirklich explizit machen, ist, glaube ich, eine konkrete Sache, die wir beide mitgeben wollen, dass man quasi einen kritischen Zustand explizit macht und damit einhergeht natürlich auch, wenn man davor darüber nachgedacht hat, dass man davon ausgeht, dass man jetzt in Stress geraten könnte. Und der zweite Punkt, dann greifen idealerweise Automatismen. In so Situationen hilft es, das Offensichtliche, ein C-A-B-C-D-E-Schema zum Beispiel abzuarbeiten. Das ist ganz klar priorisiert nach treat first, what kills first. Plakatives Beispiel. Es kann noch so eine schwere Pathologie im Abdomen vorliegen. Wenn der Atemweg durch ein großes Stück Gulasch verstopft ist, dann wird Patient oder Patientin in kurzer Zeit daran versterben. Und es ist wichtig, dass man zuerst den Atemweg überprüft. Und ich bin mir sicher, Justus kann es mehr darüber erzählen, warum diese Automatismen, auf die man zurückfallen kann, wichtig sind.
Na, du hast es schon angesprochen, treat first, what kills first. Wenn wir das auf die abstrakte Ebene heben, das ist eine Heuristik. Na, warum brauchen wir Heuristiken in der Notfallmedizin und in stressigen Situationen, die sowohl akut dringlich als auch komplex sind? Weil wir haben Zeitdruck, wir haben Informationsdefizit und wir haben häufig auch eine emotionale Aktivierung und müssen das steuern. Und Heuristiken können das kompensieren, indem die einmal die Komplexität wegnehmen, indem sie unsere Aufmerksamkeit fokussieren und dann eine Handlung ermöglichen. Da gibt es auch wieder ein schönes Buch von Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow. Ne, System 1 versus System 2 Thinking.
Sehr gutes Buch.
Sehr gutes Buch, sagt David.
Finde ich auch, das kenne ich auch.
Genau, und System 1 ist ja das schnelle, ne, häufig durch Heuristiken beschleunigte System, das wir nutzen können, wenn wir gerade nicht die Zeit haben, uns langsam Gedanken zu machen und logisch einmal alles durchzugehen, den Trichter aufzumachen. Ja, würden wir sagen in der Notfallmedizin. Das heißt, wir sammeln jetzt mal 20 Differentialdiagnosen und dann schauen wir weiter. Dann sind aber 3 Minuten vergangen, ja, und der Patient mit seiner 30er Atemfrequenz hat jetzt nur noch eine Atemfrequenz von 5, ja, weil er im Periarrest ist. Ja, das ist dann blöd gelaufen. Deswegen grundsätzlich dieses System 1, dieses schnelle Denken und dann System 2 Thinking, also das wirklich rationale Nachdenken, weil System 1, immer wenn ich Komplexität reduziere, ja, immer wenn ich einen hochauflösendes Bild in ein JPEG komprimiere, dann geht immer Information verloren. Ne? Und das gleiche Problem kann ich auch mit diesen Algorithmen, CABCDE-Schema, Heuristiken, Standards, SOPs, kann ich das auch haben und muss vorsichtig sein, dass ich mich nicht zu sehr fokussiere, weil diese Systeme einfach sehr bias-lastig sind, ne? Anchoring Bias, also das, was ich als erstes sehe, was ich übergeben bekomme und irgendwie ich komme dazu zu dem Patienten und Navid sagt mir, ja, hier, der, ich glaube, der hat eine LAE und dann ist das mein Bias und wenn ich in diesem System 1 denken bleibe, dann bin ich fokussiert auf die LAE und vernachlässige vielleicht andere Informationen, die ich nach und nach bekomme, die ich mit dem System 2 Thinking, also mit dem langsamen rationalen Denken, besser verarbeiten könnte. Und genau dafür sind dann Teamkommunikation entscheidend. Im Sinne von, okay, was mache ich immer in der Notfallmedizin, wenn ich gerade versuche, den Patienten irgendwie zu retten und das funktioniert nicht, dann jede Person aus dem Team, inklusive Teamleader, darf ein Team-Timeout setzen. Das heißt, alle hören auf zu arbeiten, außer der gerade die Thorax-Kompression macht. Ja, und alle denken einmal kurz nach und das ist ein Moment, wo man dann nochmal alle Informationen zusammensuchen kann und schauen kann, hey, verlaufen wir uns gerade? Sind wir gerade in die falsche Richtung unterwegs? Na, und diese Teamkommunikation, dass das Team gemeinsames mentales Modell entwickelt, das ist ein großer Resilienz- oder Antifragilitätsfaktor für ein Team und für so eine Situation.
Wir haben uns vorgenommen, dieses Thema auch nochmal aus Teamebene oder Organisationsebene zu beleuchten.
Und ich merke einfach, wie komplex das Ganze ist. Und das merke ich auch daran, dass die Zeit einfach total uns hier davonläuft. Deswegen lass uns noch mal kurz einfach ganz konkret bleiben. Also die Leute, die hier zuhören, haben einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, teilweise aus der Pflege, teilweise sind es Medizinstudenten, teilweise sind es aber auch ja, Menschen, die schon lange in der Medizin arbeiten. Lass uns ruhig noch mal bei diesem Schema bleiben. Ne? Also ich fand das sehr hilfreich für mich gerade festzustellen, okay, wenn es zu einem Notfall kommt, was mache ich denn dann konkret? Also ich stelle fest, dass plötzlich mein Herz schneller schlägt und dass ich vielleicht, dass meine Hände zittern, dass meine motorischen Fähigkeiten schlechter sind, als sie das normalerweise wären. Ich reframe das aber und fange dann an, meinen Algorithmus durchzugehen, meine Atmung zu kontrollieren und so weiter. Gibt es noch was euch einfällt, das vielleicht für den einen oder anderen noch zusätzlich hilfreich sein könnte an Manövern, an Maßnahmen?
Ich glaube tatsächlich, es geht, alle Zutaten liegen auf dem Tisch, nach dem, was du gerade aufgelistet hast. Ich glaube gar nicht, es geht darum, dass noch ein Tool fehlt. Ich würde eher noch mal in die Kerbe schlagen, das Ganze wirklich zu normalisieren, weil was mir auffällt, das ist subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, so Dinge wie zum Beispiel Atemtechniken oder auch das CABCDE-Schema selbst sind Dinge, die werden gelehrt, die werden in Kursen gehört, aber viele Menschen, viele im Gesundheitssystem tätige Menschen haben vielleicht nicht die Erfahrung gemacht, dass es wirklich was bringt oder sind so ein bisschen argwöhnisch oder sagen, die Notfaller wieder mit ihrem ABCDE-Schema. Aber ich würde einfach gerne die Augen dafür öffnen, dass es wirklich hilft, dass es hilft in einem, quasi wenn man einen Patient das erste Mal angeht und abarbeitet, wenn man sich unsicher ist, wenn man irgendwie Fehler gemacht hat, verwirrt ist, dass man einfach zurückfällt in dieses Schema, dass man immer dann, wenn man sich unsicher fühlt, wenn man das Gefühl hat, die Situation entgleitet oder verändert sich schnell, in dieses Schema zurückfällt, weil es einem einfach Halt gibt. Und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wissen ist eigentlich bei vielen da und ich glaube, wir müssen das ABCDE-Schema hier auch nicht auflisten, das kann man überall nachlesen. Vielleicht so abgerundet in einem, finde ich, sehr, sehr prägenden Satz. Slow is smooth and smooth is fast. Also man hat vielleicht in einer Notfallsituation das Gefühl, man sieht da ein Problem, man will sich sofort draufstürzen. Man vergisst dabei oder übersieht aber vielleicht andere Dinge und die fallen einem im Verlauf auf die Füße. Und deswegen eben lieber ein bisschen auf den ersten Blick langsamer und strukturierter vorgehen, dafür aber im weiteren Prozess ganz flüssig und möglichst stressfrei vorgehen.
Stressfrei, du sagst es. Und Navid, du meinst gerade, dass die Zutaten liegen auf dem Tisch, ne? Das Brot ist gebacken, wenn ich jetzt noch so ein paar Streusel darauf streuen darf. Um das Ganze zusammenzufassen, wenn wir uns die psychologische Forschung angucken, Kognitionswissenschaften, Stressforschung, Performanceforschung, gibt es primäre und sekundäre Stressoren. Primäre Stressoren sind in der Gegenwart, das sind konkrete Dinge, die mich jetzt stressen, wie die Intubation.
Der Horst, der vor uns sitzt mit seinem Mikrofon. Ja.
Genau, Kai stresst mich gerade sehr. Und dann haben wir sekundäre Stressoren, die sind eher in unserem Kopf. Emotional, ne? Ich will hier was beitragen zum Podcast, ich will möglichst viel an Informationen, an gehaltvollen Informationen gut rüberbringen. Das sind Dinge, die sind in meinem Kopf. Wir haben jetzt schon ganz viele Zutaten genannt, mit denen wir diese verschiedenen Aspekte, primäre, sekundäre Stressoren adressieren können. Und was du vorhin genannt hattest, Kai, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, für diese Streusel auf unserem Kuchen, die Schokostreusel. Du hattest genannt, wie kann man sich vorbereiten noch? Und ein ganz wichtiger Faktor ist, also man kann natürlich Simulationstraining machen, aber Simulationstraining ist nicht immer für alle verfügbar. Was es auch gibt, ist Mental Rehearsal, also Visualisierung. Das ist eine Technik, die ist hat unglaubliches Gewicht. Auch wieder, ich bin damit in Kontakt gekommen bei den Blue Angels, das ist so die Kunstfluggruppe der US Navy. Gibt so ein schönes Video auf YouTube, also absolut, ja, ich bin begeistert vom Fliegen seit früh, ne? Seit Kind auf. Und es gibt so ein schönes Video auf YouTube, wie die vor einer Show, von einer Kunstflugshow, alle in einem Kreis sitzen auf dem Stuhl. Das sieht total ulkig aus, weil der Commander, also der Wing Commander, sitzt auf einem Stuhl und macht die ganzen Flugmanöver vor. Also der lehnt sich nach rechts und nach links und spricht die Funksprüche in den Kreis und alle fliegen mit. Also alle haben die Augen zu, haben eine linke Hand an den Klappen, linke Hand am Steuerhorn, rechte Hand am Gashebel und alle fliegen mit und machen die Manöver. Das ist eine Technik, die wird breit angewandt, gibt es inzwischen auch Evidenz in der Medizin für, dass Visualisierung und dieses Mental Rehearsal, also nicht Simulation, tatsächlich machen, sondern einfach nur Augen zu, sich mit allen Sinnen möglichst vorstellen, wie die Situation passiert. Also ich fühle es, ich sehe es, ich rieche es, ich schmecke es hoffentlich nicht. dass die gleichen neurophysiologischen Bahnen aktiviert werden, als wenn ich es tatsächlich mache, weiß man aus FMRT-Studien. Und das ist was, ich habe lange oder mache das immer noch, abends vorm zu Bett gehen, 5 Minuten Zeit nehmen und ich gehe immer durch, Notfallatemweg, Koniotomie, gehe ich alle Schritte durch und mache das regelmäßig seit jetzt wahrscheinlich 5 Jahren. Und dadurch ist dieser Algorithmus so eingebrannt, dass ich in so einer akuten, komplexen Situation die Komplexität komplett wegnehmen kann und einfach funktionieren kann. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Finde ich total gut. Also das macht, glaube ich, auch viele Sportler, ne? Also bevor sie in ein Rennen, genau, also bevor sie in den Wettkampf gehen, finde ich total spannend. Und was ich vielleicht auch am Schluss nochmal fragen wollte, ist so diese Manöverkritik am Schluss, wenn so eine Situation stattgefunden hat und ich vielleicht auch festgestellt habe, das war von meiner Seite jetzt nicht besonders gut, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, das zu reflektieren und als Grundlage zu nehmen, zu überlegen, okay, was würde ich denn beim nächsten Mal anders machen? Also ist das auch was, was ihr sagen würdet, was man vielleicht nutzen sollte? Sowas wie eine Reflexion seiner eigenen Leistung?
Unbedingt. Also das ist letztlich eine Frage der Kultur des Arbeitsplatzes oder der Arbeitsumgebung, wo man tätig ist. Aber ich denke, jedes gute Notfallteam, jedes High-Performance-Team wird eine Notfallsituation mit einem Debriefing abschließen. Und da kommen wir dann vielleicht in der angesprochenen nächsten Folge drauf, da ist es eben unheimlich wichtig, einen Raum zu schaffen, auch von Seite der jeweiligen Führung, in dem psychologische Sicherheit herrscht. Also in dem man einen Fehler oder Unsicherheit klar kommunizieren kann, ohne Sorge davor haben zu müssen, dass man sanktioniert wird, dass man geschämt wird, dass sich das in der Klinik rumspricht, eben mit dem geteilten Ziel, dass alle besser werden und zusammen lernen.
Genau, es gibt natürlich das Debriefing ganz am Schluss, was man unterteilen kann in Hot Debrief und in Cold Debrief, so ganz allgemein, also Hot Debrief direkt nach dem Ereignis, geht es eher darum, dass die Leute sich einmal emotional entlasten können, gerade bei komplexen Szenarien, insbesondere bei Kindern etc., andere Notfallsituationen. Und dann das Cold Debrief, wo man sich selbst reflektiert, das Team reflektiert, daraus lernt. Das sollte am besten mit ein bisschen Abstand zum Ereignis passieren, damit das ein bisschen sacken kann bei den Leuten. Und was aber auch wichtig ist und zum Lernprozess dazugehört ist und sogar in unseren Algorithmen mit drinsteckt, ist die Re-Evaluation in der Situation. Das darf man überhaupt nicht vernachlässigen. Also Vordeck-Prinzip, also Facts, ne? Welche Fakten habe ich, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss in der Notfallsituation? O, Options, welche Optionen gibt es? R, was sind die Risiken von den Optionen? Dann mache ich meine D, Decision, Execution und zum Schluss kommt das C für Check. Das heißt, ich muss noch einmal re-evaluieren. Hey, ich habe jetzt Komplexität runtergebrochen. Ne? Ich habe eine Heuristik benutzt oder einen Algorithmus. Kann es sein, dass wir gerade eine falsche Entscheidung vielleicht getroffen haben? Grundsätzlich gilt, besser jetzt eine gute Entscheidung treffen, als eine perfekte Entscheidung irgendwann später. Also entscheidungsfreudig sein, aber regelmäßig re-evaluieren, ob wir in die richtige Richtung laufen.
Unheimlich guter Punkt. Ich würde gerne einfach noch hinzufügen, auch vergleichbar zu dem, was ich gesagt habe, zu den Debriefings, auch das ist natürlich eine Sache, die unheimlich stark mit der Arbeitsplatzkultur zusammenhängt und Teamkultur, dass man nicht erst im Nachhinein, wenn der Stress wieder abklingt, zum Ansprechen von Fehlern, Risiken, Sorgen sich ermutigt fühlt, sondern wirklich in der Situation. Also des Notfallteams, alle Teammitglieder jederzeit Speak-up-Kompetenzen wahrnehmen, Unsicherheit kommunizieren. Und ich glaube, das ist zum Glück auch aufgrund der Arbeit vieler sehr guter Menschen über die letzten Jahre immer etablierter, aber das ist sicher auch noch etwas, was bestehende Rollenbilder, Hierarchien, Machtverhältnisse in Kliniken und klinischen Teams und präklinischen Teams noch auf die Probe stellen wird.
Ich finde, der Kuchen, der ist auf dem Tisch. Ich glaube, er schmeckt ziemlich gut. Insbesondere die Schoko-Streusel obendrauf.
Also Kai, auch wir sind sehr glücklich mit der Qualität des Kuchens, die wir hier gebacken haben. Aber wir haben jetzt schon über Debriefings gesprochen und kein gutes Debriefing endet ohne eine Take-Home-Message. Und gerade aufgrund der Fülle der Themen, die wir besprochen haben, wird es uns natürlich sehr interessieren, was ist deine Take-Home-Message? Auch wir würden eine teilen und vielleicht können ja auch die Zuhörenden auf welcher Plattform auch immer eine Take-Home-Message teilen.
Also ich glaube, wo so ein Groschen gefallen ist tatsächlich, ist einfach die Tatsache, dass positive und negative, auf den ersten Blick positive oder negative Situationen ja erstmal die gleiche vegetative Reaktion bei mir hervorrufen. Also dass ich in einer Situation, wo ich den Rollercoaster runter rase, die gleichen körperlichen Reaktionen zeige wie in einer Notfallsituation, wo ich eigentlich am liebsten weglaufen möchte. Und ich glaube, das ist ein sehr hilfreicher Twist sozusagen oder Game Changer, wie du es gerade gesagt hast, Justus, das sich einmal vor Augen zu halten. Dass es ja am Ende letztlich nur von mir abhängt, wie ich das bewerte, diese Situation. Trotzdem wird jetzt in den ersten Sekunden dieser Reflex trotzdem da sein, dass ich weglaufen möchte, aber das mir bewusst zu machen, das ist, glaube ich, total hilfreich.
Ich glaube, meine wichtigste Take-Home-Message ist, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, wie man selbst unter Stress funktioniert und wie man Stress justieren kann in seinem eigenen Kopf und dass das nichts Externes ist, sondern dass das immer im eigenen Kopf gebildet wird und man deswegen auch die Hausrechte hat, damit zu machen, was man möchte. Und dass sich das übertragen lässt, nicht nur auf die Medizin, sondern in allen Bereichen, ob es um Public Speaking geht, Vortrag halten irgendwo oder Segeln über den Atlantik oder irgendwo in einem Flugzeug fliegen, bei Flugangst oder eben im Schockraum. Das ist total egal. Das sind wirklich Dinge, die man über sich selbst lernt und die man regelmäßig praktizieren sollte, die dann ein exponentielles Wachstum ermöglichen und einem Leben allgemein weiterbringen. Deswegen liegt mir das so am Herzen.
Genau, meine Take-Home-Message ist mir so bei der Vorbereitung auf den Podcast und jetzt auch im Gespräch weitergekommen. Es gibt ja, das wird manchen geläufig sein, immer wieder die Vergleiche mit der Luftfahrt, dass die Notfallmedizin oder generell verschiedene medizinische Bereiche von der Luftfahrt lernen können und vielen hängt dieser Vergleich auch so ein bisschen zum Hals raus. Und ich glaube, dass alle medizinischen Fachgebiete, die mit Notfallsituationen zu tun haben, eigentlich selbst stolz auf sich sein können und davon ausgehen können, dass sie selbst zu einem Vorbild für andere Bereiche in der Medizin und auch für Bereiche außerhalb der Medizin werden können und man vielleicht diesen Luftfahrtvergleich gar nicht mehr ranziehen muss, sondern einfach auch auf das schauen kann, was wir selbst können und uns angeeignet haben.
Ich glaube, in dieser Folge werden ganz viele wichtige Maßnahmen und Skills geteilt und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einmal mal Schluss an diesem Punkt. Und ich freue mich schon auf die zweite Folge mit euch, wo wir das Ganze vielleicht nochmal auf eine andere Ebene heben und das von Organisations- und Teamstruktur sehen. An diesem Punkt vielen Dank an euch. Mir ist dieses Wissen, das ihr habt und die Faszination für dieses Thema ist mir entgegengekommen und ich finde das toll, dass ihr das hier so geteilt habt. Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank, Kai.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.